Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Podcast-Special im Paperless Pioneers Podcast. Und ich sitze heute hier mit dem Enrico, dem Merlin und dem Adrian. Der einzige, den ich persönlich kannte, war bis dahin der Enrico. Merlin durfte ich heute begrüßen und Adrian kenne ich auch nicht von den Facebook-Live-Videos. Genau. Und wie du im Hintergrund hörst, wir sitzen hier im Beta-Haus in Berlin. Deswegen die Hintergrundgeräusche, aber das gehört alles dazu. Wir sind nämlich hier am Coworken. Und da haben wir mal gedacht, spontan machen wir eine Diskussionsrunde.
Kommen wir mal rein.
Und zwar werde ich mal hier die anwesenden Herrschaften nach ihren Meinungen fragen. Und ich fange am besten mit dir an, Adrian. Und zwar, stell dich mal kurz vor, weil Merlin und Enrico kennen die meisten, aber ich glaube ich nicht.
Ja, wie ich hier dazu gekommen bin, hat sich folgendermaßen dargestellt. Ich habe mit Enrico zusammengearbeitet an der Uni. Und wir haben da zusammen ein gemeinsames Projekt gemacht, arbeiten mit Evernote, gerade im universitären Kontext. Mhm. Und auch eben Papier minimiert, weil papierlos funktioniert das ja nicht an der Universität, weil man ja doch einiges mit Papier machen muss, zwangsweise. Und ich arbeite selbst seit 2014, ohne die Paperless Pioneers gekannt zu haben, sehr papierminimiert.
Schön, sehr schön.
Und ja, daher war der Einstieg bei den Paperless Pioneers optimal für mich. Und, ja, bin gespannt, wie das weitergeht.
Gut, wo ich dich gerade dabei habe, der Merlin und Enrico sind ja schon mehrfach im Podcast gewesen. Ja. Fange ich auch mit dir an. Du sitzt nämlich zu meiner Rechten. Wir müssen mal die Begrifflichkeit klären. Ne? Du hast gerade gesagt, papierlos noch nicht, Papier minimiert. Was ist denn da der Unterschied für dich?
Also in der Community und bei vielen anderen Productivity-Coaches benutzt man ja diese Begriffe häufiger synonym. Aber die erklären sich ja eigentlich selbst, für mich zumindest. Papier minimiert ist halt so weit das Papier reduziert, wie es geht, schrittweise. Ich kann in vielen Bereichen nicht auf Papier verzichten, Thema Ämter oder wenn es um Sachen geht wie Taschentücher, Wellenpapier oder ähnliches. Das geht natürlich nicht. Also ginge. Das sind natürlich dann die Minimalisten eher wie Merlin.
Ja. Ich verzichte nicht auf Toilettenpapier.
So. Nein, also ich sage, ich rede ja auch immer vom papierlosen Büro, ja, genau. Weil das hat ja eine gewisse Bedeutung und Synonym für mich, das ist richtig. Aber ich finde, das ist, wenn wir das auf so einer Zeitleiste sehen würden, ist es ganz am Ende. Das ist ein ganz großer Punkt und da führen ja viele Schritte hin, um überhaupt dahin zu kommen. Und ich denke, da greife ich auch immer gerne den Lars Robach auf, weil der hatte, soweit ich weiß, von meiner Wenigkeit damit angefangen. Er sagt nämlich immer Papier minimieren.
Genau.
Ne? Und ich denke dann, dass man da gute papierminimierte Schritte diesbezüglich gehen kann zum papierlosen Büro. Ja, natürlich habe ich auch eine Toilette, die hat Wasser und sei es auch keine japanische Toilette, da kommt nur Wasser nach unten, nicht nach oben.
Ja,
ja, also natürlich benutze ich Papier. Ja. Und Tempo benutze ich auch, wenn die Nase läuft oder die Nase meiner Kinder. Das bedeutet also, im Prinzip macht man Einschnitte. Ich sehe das so ein bisschen vielleicht als guten Vergleich, ob man, vielleicht stimmst du mir dazu oder auch nicht, zwischen Veganer und Vegetarier. Ist vielleicht, Entschuldigung, lieber Zuhörer, wenn du Veganer oder Vegetarier bist, nicht falsch verstehen. Aber ich meine damit, der Veganer nimmt ja auch eierliche Produkte zu sich.
Genau.
Ja, und Milchprodukte zu sich. Ja, so wie ich zum Beispiel auch Toilettenpapier benutze, ja, wie jeder normale Mensch. Und ein Veganer, der verneint das ja komplett. Der verzichtet ja komplett darauf, was man respektieren muss, klar. Aber so würde ich das sehen. Wie siehst du das?
Ja, geht in die Richtung, der Vergleich ist für den Anfang auf jeden Fall gut.
Ist ja nur ein Beispiel.
Hinkt
vielleicht ein bisschen.
Hinkt ein bisschen, ja, aber verständlich wird es dadurch, glaube ich, schon. Jetzt sind ja wieder Kameras auf uns gerichtet. Immer sehr schön, dass wir alles auch live machen und auch in Videoform, finde ich immer sehr gut. Aber ja, der Vergleich ist eigentlich recht gut. Und ja, Papier minimiert als Schritte zu sehen, ist, glaube ich, sehr sinnvoll, weil man ja nicht von jetzt auf nachher völlig auf Papier verzichten kann oder in vielen Teilbereichen es einfach auch abhängig ist von anderen.
Da hast du recht, wie zum Beispiel von Ämtern.
Genau, Ämtern, Arbeitgeber, je nachdem.
Genau. Genau. Merlin.
Ja.
Ja, genau du. Wie siehst du das denn? Was ist denn für dich die Begrifflichkeit papierlos, papierminimiert? Unterscheidest du da? Warum? Weil du bist ja so der Minimal unter uns, so iPad-only
ja.
Und ja, so möglichst alles mobil machen.
Ja, das ist richtig. Ehrlich gesagt habe ich mir nie wirklich einen richtigen Kopf darüber gemacht, ob es dann direkt einen Unterschied vom papierlosen Leben oder dem papierminimierten Leben gibt. Wie du schon gesagt hast, Lars Bobach war auch einer der Leute, da habe ich das erste Mal gelesen, dass man eben das papierminimierte Büro betreibt und nicht das papierlose Büro. Allerdings, ich sage immer papierloses Leben sogar, nicht nur Büro. Weil
du gehst sogar noch einen Schritt weiter.
Ja, ja. Allerdings muss ich dazu natürlich auch sagen, das ist wie bei dir, ich benutze auch Toilettenpapier.
Diese Folge handelt nur von Toilettenpapier.
Scheinbar. Ja, und auch wie Adrian gerade schon meinte, Ämter machen es halt einem leider nicht sonderlich leicht. Und von daher habe ich noch relativ viel mit Papier zu kämpfen. Aber im Großen und Ganzen lebe ich papierlos. Also mein Büro ist komplett papierlos, bis auf die minimalen Sachen.
Die wären?
Das ganze Ämterkramzeug.
Ja. Eine Fanfrage, ne?
Aber da mal Gruß an die Ämter. Es wäre sinnvoll, wenn man das besser machen könnte. Ich habe nämlich Anfang des Jahres sehr viele Daten verloren und war froh, dass ich viele meiner Sachen tatsächlich aber gespeichert hatte in Cloud-Services, gerade auch offizielle Dokumente und ähnliches, die ich dann zum Beispiel nicht mehr gefunden habe.
Also es besagt, dass du die 3-2-1-Backup-Regel einhältst.
Ja? 3-2-1-Backup-Regel habe ich nicht in großen Teilen eingehalten, aber in den wichtigen Dingen habe ich sie einbehalten.
Du hast deine Daten ja wiedergefunden.
Genau.
Ja, gut, dann gehen wir mal weiter in der Runde hier zu unserem Instagram-Aufnahmegenie, Enrico.
Ja.
Du und ich, wir reden immer von papierlos, Papier minimiert, wir zwei Buddies, aber ich verstehe immer noch nicht, wieso du noch mit Post-its in der Tasche rumreitest. Das müssen wir erklären.
Ja, besser als mit Klopapier, oder?
Natürlich.
nee, tatsächlich helfen mir die Post-its mal ganz, ganz schnell Abläufe zu strukturieren. Das ist das, was immer in meinem Kopf rumgeht. Und da bin ich tatsächlich am schnellsten, wenn ich mir farbkodiert bestimmte Schritte mit Stichworten und kleinen Zeichnungen einfach an die Wand packen kann.
Also du brauchst Platz?
Ich brauch Platz, immer.
Okay.
Ja, und wir haben so eine ganz tolle App, die heißt Post-it Plus. Ja? Mhm. Und dann nähe ich die komplette Wand einmal mit 120 Post-its auf und hab das digital und papierlos, ja? Und kann aber jedes einzelne Post-it ansteuern.
Frage, machst du dann eine Art Kanban-Prinzip oder
nee.
Scrum oder hängst nee. Du es einfach wild nach Lust und Laune Chaos. An die Wand?
Ich nehme das, was mir einfällt, hab bei 4, 5, 6 Farben in der Regel. Ja? Und,
also mit Farbcodes?
Genau, so. Das heißt, ich überlege mir am Anfang so, welche Farbe steht für welchen Ablaufstatus. Ja? Gehe dann da rein und es geht halt viel aktuell bei uns um Sales Funnel. Ja? Das heißt, wo kommt E-Mail ins Spiel, was brauche ich auf der Webseite, was geht auf dem Social Media. Und das muss ich farbkodiert haben, wann, wer, wo, was bekommt.
Ich benutze dafür Mindmapping.
Das ist schön. Ich hasse mein
Ja, das sind unterschiedliche ja, Arbeitsweisen.
Der Adrian weiß, dass wir an der Universität in Heidelberg bei den Bildungswissenschaftlern in Mindmaps eingewickelt, umgewickelt und mit Mindmaps gefüttert werden.
Oh ja.
Lass uns mal eine Mindmap machen. Gehört ja zum Eingangssatz eines jeden aktiven Teils eines Seminars, wo wir sagen, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Lass die Mädels ihre Mindmaps machen.
Ja.
Und wie kleben derweil Post-its irgendwo hin oder quatschen einfach.
Okay.
Ja?
Oder bekritzt also tolle Notizbücher.
Die Sache ist natürlich, man kann hergehen und nachher die Post-its in so ein Mindmap organisieren. Könnte man machen.
Aber warte mal, kurz an.
Ja.
Ich kenne das, ich habe es ja auch ausprobiert, das Post-it tun, du kannst die Wild an der Wand kleben und der macht dir alles schön gerade.
Genau, ja. So wie ich es halt brauche. Ja. Wenn das Wild braucht, also wenn ich das Wild brauche,
ja.
Dann Wild. Ja, wenn ich sage, zieh mir das zusammen, ist es gut und dadurch, dass ich die Farben habe, weiß ich dann immer ganz genau, wo was hin muss und dann kann ich nachher auf dem großen Canvas natürlich noch Notizen drauf
machen. Logisch, klar.
Ja. Und von daher ist...
Der Vorteil ist ja, du kannst es digital weiterfahren.
Ja, also das ist sowieso immer das Ziel. Ja. Deshalb habe ich auch mein Notizbuch noch in der Tasche.
Okay.
Ja, so. Das ist von Evernote, ich
jetzt,
liebe das.
Da habe ich einen Teil übersprungen, und zwar finde ich die Begrifflichkeit.
Ja.
Papierlos, Papierminimiert.
Benutzt
du Toilettenpapier?
Ja, natürlich. obwohl ich natürlich schon sehr, sehr lange von diesem wunderschönen, von dieser japanischen Erfindung, diesem Klo träume, was den Arsch abspült und abfüllt und so. Das ist schon gut, ne?
Also bevor ihr träumt, so, das ist
schön. Wenn wir beim Thema sind, dann beim Thema, ja? Also tatsächlich interessiert mich das papierlose Klo sehr, schon seit einigen Jahren. Und papierlos wie gesagt, geht auch meine Arbeitsweise nicht.
Ja? Ja.
Wenn mir jemand eine Touch-Tapete besorgt, ja,
eine Touch-Tapete,
wo ich quasi mit so einer Geste einfach so ein Post-it aufrufen kann,
oh,
dann
ja,
über so ein kleines Drehrädchen die Farbe aufrufen.
An alle schlauen
Ingenieure unter meinen Zuhörern oder Kreativen, Kickstarter-Kampagne Touch-Tapete.
Ja.
Kaufen wir alle.
Gefragt. Ich glaube, wir haben die ersten Finanzierer.
So 8 Quadratmeter Touch-Tapete. Ja,
der Name Touch-Tapete.
Wer absolut meins. Ja.
Ja.
So OLED. Ganz, ganz toll. Ja,
sehr schön. Ja. Am besten so im Dome, so als Kugel.
Bis dahin.
Gibt es noch nicht.
Ja, aber bis dahin gehen die Post-its bei mir auch nicht raus.
Aber wenn du jetzt, sag mal, du hast eine transparente Folie, die du sicher noch aus der Schulzeit kriegst, die mal um Projekte legt, wo man es draufschreibt, wenn es die gäbe, dass du darauf digital schreibst, wischst mit der Hand drüber und es wäre weg. Ja, also einfach wie so ein iPad nur in A4, 80 Gramm.
Ja.
Ja,
ja, da gehen wir irgendwann hin, ja, diese rollbaren Displays.
Ja.
Ja, aber es hat einfach was mit der Arbeit zu tun. Ich habe halt dieses Inbox-System, ja, dass ich sage, okay, alles, was ich irgendwie in Papier produziere, was halt nicht viel ist. Ja, aber es dient meiner Kreativität und meiner Beruhigung. Das ist für mich so Meditation. Ja, mit dem Sharpie, der riecht total toll. Also kann ich nur mal empfehlen, bestellt euch da so Sharpies beim Amazon, 5 Euro.
Ich rieche die toll.
Da kann man tatsächlich auch einfach nicht mitschreiben, sondern den ganzen Tag schnüffeln.
Lohnt sich gleich doppelt.
Wird man sehr ruhig, ja. Ist besser als jede Meditations-App tatsächlich. Und,
also ich habe zwar auch schon mal von Menschen gehört, die den Kopf in die Kühlschränke bei Rewe reintun, weil er da lecker riecht, aber sowas habe ich auch noch nicht gehört.
Also um das mal abzuschließen, ich brauche so diese Haptik.
Ja, wer hatte gesagt,
so meine Bücher sind kein Papier. Meine Bücher sind kein Papier, meine sonstigen Arbeitsmittel in der Regel auch nicht. Diese Post-its sind einfach irgendwie so, die kleben halt an meinen Finger.
Ja, okay, verstehe. Ja gut, dann vielen Dank.
Ja, gerne.
Ja, Jungs, Entschuldigung, aber es ist ja immer direkt mit in der Aufnahme dabei, wenn ihr euch unterhaltet.
Ja, Mann, schwächt dich dazwischen.
Wir sind ja hier auch nicht hochprofessionell im Tonstudio.
Natürlich nicht, aber es soll sich ja gut anhören. Nein, heute ist ja eine spontane Sache. Also das papierlose Büro, um es ganz rund zu machen für mich, ich bin da natürlich auch sehr, sehr gewillt, so wenig wie möglich zu benutzen und so viel wie möglich umzustellen. Das habe ich ja in meinem Buch beschrieben und in meiner Zeit, bis ich da bin, wo ich jetzt bin, schon umgesetzt habe. Aber es ist natürlich so, schon nicht mal ganz so. Gewisse Dinge kann man nicht ändern von Ämtern, aber du kannst die Bank wechseln, wenn sie dir Kontoauszüge schickt und sagen, ne, ich möchte die digital haben, machen viele Banken. Habe ich auch gemacht, macht meine Bank auch. Und ich denke immer, der Weg dahin. Es reichen schon, wenn du 50% hast oder weniger, so wie du dich wohlfühlst. Wenn du sagst, ich muss was aufheben, weil ich es einfach brauche, wie der Enrico mit dem Post-its für ein gutes Gefühl, dann mach das. Wenn du dafür aber auf der anderen Seite kein Papier produzierst, ja, ist das eine feine Sache, finde ich.
Was war denn so dein erster Schritt, würde mich jetzt mal interessieren. Wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, das will ich jetzt auf jeden Fall papierlos bekommen? Was war
von der anderen Seite, ja?
Ja, jetzt also du persönlich, wo du gesagt hast, so und jetzt will ich den Bereich papierlos kriegen. Was war das Erste, wo du da gezielt rangegangen oder hast du einfach
klar
minimiert?
Nee, als ich damit angefangen habe, da war ich noch Kunde bei der Sparkasse.
Okay.
Und da habe ich da ganz freundlich angerufen und habe gesagt, ich will diese scheiß Belege nicht, weil ich nie zum Automaten gegangen bin. Es gab da schon Online-Banking.
Ja, schön. Und jetzt sind wir wieder FSK 14.
Und das Problem an der Geschichte ist natürlich, damals haben sie gesagt, nee, wir sind dazu gesetzlich verpflichtet. Deswegen haben die ja nach 3 Monaten in einem Quartal dir dann auch immer gegen 5 Euro Gebühr alle Kontoauszüge geschickt. Und bei der Bank, wo ich jetzt bin, musste ich einmal digital signieren, dass ich das nicht in Anspruch nehme und dass ich die von der gesetzlichen Pflicht entbinde, mir die Sachen zuzustellen. Ich kriege nur eine E-Mail, wenn ich da nicht reingucke, dann habe ich Pech gehabt.
Ja.
Die Daten müssen ja trotzdem aufgerufen werden,
richtig, von daher.
Das N26, oder? Wenn ich das richtig
umkomme. Nee, ich bin bei der Sparda Bank. Da hat es ja mit angefangen, privat und gewerblich, ne, bei der Sparda Bank West. Ja, gewerblich bin ich nicht, weil die Sparda Bank nur Privatkunden betreut. Aber ich habe ja beide Bereiche in meinem Leben.
Ja, ist auf jeden Fall interessant zu wissen, dass die Bank das so anbietet.
N26 ist ja schon ein Spezialfall. Ja. Die ist ja ganz groß aufgezogen und klar, ist eine feine Sache, alles mit dem Smartphone verbunden und drumherum. Ja, da hängen andere Banken richtig hinterher, auch das Verfahren, um überhaupt das Konto zu öffnen, 8 Minuten für die Kamera, ist echt kein Scheiß. Und geht bei normalen Banken nicht. Da muss hinkommen, Personalverpflegung vorstellig werden. Aber so ist das System. Das, wie du schon sagtest, Adrian, das wird sich von heute auf morgen natürlich nicht ändern. Geht ja auch gar nicht. Ist absolut nicht möglich. Jetzt haben wir die Begrifflichkeit ja geklärt. Und jeder von uns führt ja auf seine Art und Weise ein papierminimiertes oder papierloseres Leben. Und der Kernpunkt ist ja immer bei den Paperless Pioneers das papierlose Büro. Unabhängig, ob dein privates oder dein geschäftliches. Und was bedeutet das, ich fange wieder mit dir an, Adrian, für dich?
Also für mich hat das ganz konkret bedeutet, mit meiner Gründung von Harmony Minds 2014 in London, einem Online-Magazin, haben wir uns ganz bewusst für die Arbeit rein online entschieden, dass wir eben nicht mit Papier zu tun haben, dass wir ortsunabhängig arbeiten können. Das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil. Und seitdem habe ich auch von Anfang an im Studium das komplett weggelassen, das Papier, wo es ging.
Na gut, und was ist, wenn wenn der Prof dir sozusagen sagt, hier, Hands out?
Genau, dann scanne ich das Ganze einfach ab. Also ich kann es entweder fotografieren oder ich habe coole Apps dafür oder ich benutze im meisten Falle einfach Evernote, weil es mir direkt das OCR-Layer drüber legt und ich es dann durchsuchen kann auch. Aber so arbeite ich von Anfang an im Studium und konnte dadurch auch dreimal ins Studium wechseln, von London nach Wien, nach Heidelberg, ohne Probleme. Alles mir mitgenommen. Ich habe Rucksack und Gitarre gehabt, über 3 Jahre. Mehr hatte ich nicht gebraucht. Und es hat mir tatsächlich auch nur möglich gewesen, weil ich auch meine Literatur für die Uni alles digital hatte.
Hast du die... Da kommt eine Durchsage. Nein, wir sind nicht am Flughafen. Hast du... Ich habe ja nie studiert. Also ich kenne es immer nur von allen, die in meiner Umgebung studiert haben. Ich weiß, du kannst ja den Prof fragen, immer kannst du mir nicht eine E-Mail schicken. Oder meine Cousine, die hatte im Studium die Möglichkeit, halt online, Seminarraum, ne, da haben die ihre Aufgaben bekommen. Das heißt, Stück für Stück rutschen die Ämter, Behörden, die Schulen.
Ja, Institutionen. Ja,
genau, Dankeschön, die Institutionen eben nach. Aber das ist eben auch ein Weg. Ne? Wir haben ja alle tatsächlich immer alles auf Papier gekriegt und mussten es auch auf Papier wieder abgeben letztendlich. Okay, das bedeutet, das hast du also mit deiner Firma gemacht, mit der Limited, die du gegründet hast.
Genau.
Und deine privaten
Sachen? Meine privaten Sachen habe ich, wie du gesagt hast, das erste Mal mir auf das Banking umgestellt, weil ich ja bei meinen Eltern erstmal ein Konto hatte. Die haben das für mich gemacht. Und da hatte ich dann absolut keinen Bock mehr drauf. Gerade weil ich auch so viel rumgereist bin, konnte ich das gar nicht mehr. Da hat das meine Mutter für mich machen müssen. Das wollte ich dann auch nicht, dass die da immer noch mehr Arbeit hat. Und mit dem Online-Banking war für mich die optimalste Version, überall auch dann entsprechend an Geld ranzukommen. Und das Gleiche habe ich halt eben auch gemacht mit dem Thema Bücher. Ich habe mir dann ein E-Book geholt, obwohl ich gerne Bücher in der Hand habe. E-Book-Reader, genau. Das war damals einer der ersten Kindle.
Kindle, okay.
Ja, einer der ersten Kindle. Seitdem habe ich nur noch wirklich Bücher, die ich sehr, sehr gerne mag, die vom Aussehen mich auch ansprechen und die ich gerne Papierform da habe.
Also ich habe auch noch Bücher, weil die Bücher, die ich lese, gibt es nicht im Kindle-Format. Da steht
zum
bei
Beispiel
Amazon
genau.
Immer drunter, schreiben Sie dem Verleger, Sie möchten
leider
das gerne im digitalen Format haben.
Ja.
Ich meine, ich kenne noch jemanden, der hat die Bücher hinten abgeschnitten und alle durch, also nur, da gibt es extra so eine Buchschneidemaschine für.
Das ist ja geil.
Bis 12 Euro.
Das ist ja geil.
Und dann kannst du das Buch Stück für Stück mit vernünftigen Scans da rein. Bamson hat er.
Ja, eine Sache.
Ich habe von ihm mal so eine PDF bekommen, die ist dann irgendwie 6, 7, 8 MB groß, ja. Aber ich muss ganz klar feststellen, so ein iPad in der Sonne, ne, wenn du schon mal damit gearbeitet hast, das spiegelt sehr.
Das spiegelt.
Es gibt ja auch verschiedene Arten von Folien. Ich weiß nicht, wie Amazon das gemacht hätte, aber wenn ich meine Bücher einscannen könnte, dann könnte die auf Amazon Kindle legen, weil der einfach gut von der technischen Qualität her ist zum Lesen, fände ich das eine feine Sache.
Ja.
Oder wenn es dafür einen Service gäbe.
Genau,
das ist ein Service. Wieder eine neue Geschäftsidee.
Noch eine neue Geschäftsidee. Ja. Oder auf
ich zahle 8 Euro für ein Buch. Ne? Darf man nicht?
Nee, beim Google hat doch diese Sperre bekommen.
Ach,
von
ja.
den ganzen Unions der Schreiberlinge. Da gab es einen riesengroßen Law Case in, das waren diese Law Action Suits, wo halt, keine Ahnung, hunderte, tausende von Leuten gegen ein Unternehmen geklagt haben. Die hat nämlich eins gemacht, die sind an alle Universitätsbibliotheken gegangen, haben die Bücher, die dort in den Schränken stehen, wo sie gesagt haben, okay, die sind so alt, die gehen Creative Commons. Ja, Nee, es ist halt so, dass sie wirklich zum Harvard, zum Stanford, zu allen großen Universitäten gehen. Wir haben über 28 Millionen Bücher digitalisiert. Ja? Und durften dann in Google Books, das seht ihr auch, wenn ihr zu Google Books geht, sind immer Seiten rausgeschnitten.
Ja.
Das heißt, das Gesamtwerk darf halt nicht publiziert werden. Es wäre tatsächlich, also Google und sehr, sehr viele Fürsprecher haben gesagt, so viele Bücher stehen in Bibliotheken im Schrank und werden nicht gelesen.
Ja. Ja.
So, niemand hat Zugriff. Was Google eigentlich geplant hatte, war, das Wissen aus diesen Büchern in die Suchdatenbank zu bringen. Mhm. Ja, und damit für jeden
kostenlos
Menschen aus dem, was er halt sucht, für ihn Schnipsel aus den Büchern rauszuziehen. Und das war halt ein Riesenproblem für die Autoren, ja? Dass nämlich Google die Suchmaschine füttern wollte und nicht das gesamte Werk für sich publizieren möchte, sodass die Leute halt Teile lesen können. Was man eigentlich machen kann mit so einer Sache, wenn ihr sagt, wir schreiben den Rücken ab, wir scannen das Ding ein, ja? Ist natürlich super, weil du Querverweise zwischen Büchern ganz schnell schaffen kannst.
Ja?
Das ist so das, warum wir Menschen eigentlich Wikipedia zusammen erstellen. Ja? Ist genau dieser Grund. Wir nehmen das Wissen, was wir irgendwoher lernen oder irgendwie zitieren. Das ist die gute Weise, die wissenschaftliche Weise ordentlich zu zitieren. Google hat es nicht gemacht.
Aber wir haben, ich mache mal einen Einwurf.
Scannen-Bücher ist nicht. Darfst du gar nicht.
Wir haben doch dann ein Problem. Wenn ich jetzt, meine Bibliothek verdient damit Geld, ne, dass du da hingehst und bezahlst. Das ist als Student vielleicht was anderes, ja, aber wenn ich jetzt in eine öffentliche Bibliothek reingehe, muss ich da einen Mitgliedsausweis machen, muss dann, was weiß ich, wie viel Euro bezahlen, alles kleines Geld, um mir Bücher auszuleihen.
Ja, das sind dann kommunale Einrichtungen, genau, also die machen ja keinen Profit in dem Sinne. Ja.
Gewisse Bücher gibt es ja auch einfach nicht digital.
Zum Selbstkostenpreis.
Genau, richtig. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt mehrere wissenschaftliche Bücher geschrieben, die ja sowieso an Universitäten eben genutzt werden können und du kannst sie bei Google finden.
Ja.
Ja, dann kriege ich ja natürlich als Autor kein Cent dafür. Die Bibliothek hat was bezahlt, weil sie das
nur
Buch
bei der Anschaffung, genau, wenn die Universität genau. Das Buch anschafft und zu Büchern kommt.
Also ist das doch nur eine Geldgeschichte am Ende, oder?
Es geht natürlich nur ums Geld.
Ja.
So, und was halt natürlich man sich überlegen müsste, ist ja Folgendes. Ja? Wir haben Spotify für Musik. Wir haben, Netflix für... oder Amazon Prime oder
welche andere Dienste. Ich bekenne mich zu allen Diensten, schuldig.
Also alles, was uns natürlich Medien bringt, gibt es in dem Sinne on demand. Bei den Büchern ist dieser Deal noch so ein bisschen hin. Ja? Ja. Es gibt so den einen oder anderen Service, der versucht halt durch Autoren, die frei publizieren. Ja? Das ist natürlich immer einfach. So, bei manchen Autoren kommst du aber gar nicht mehr ran. Kein Mensch weiß, wo die wohnen oder die müssen halt ohne Ende Papiere ausfüllen. Und es ist wirklich diese Bürokratie dahinter. Ja? Diese hunderten Seiten Vertragszeug durchzugucken. Wer hält eigentlich die Rechte? Hält der Verlag die Rechte? Hält der Autor die Rechte? Hält der Agent die Rechte?
Ja,
und das kannst du nicht leisten. Also weltweit kannst du das nicht leisten.
Ich mach mal einen Querverweis. Das bringt mich nämlich zu was anderem. Ich habe ja gerade gesagt, ich bekenne mich zu Spotify, zu Netflix und zu Amazon schuldig. Ja? Wir haben da Familientarife, ja, also es geht jetzt nicht, ich zahle dann ne, geteilt durch die Familie eben halt. Es ist aber so, wir haben es ja immer im Überfluss. Das heißt, da werden schneller Serien produziert, als ich als zweifacher Familienvater und Arbeiter gucken kann. Ja, ich mag dann immer Watchlist. Und irgendwann, dann, wenn ich dann beim Hotel allein bin, gucke ich in die Watchlist rein und denke, ja. Scheiße, die ist ja jetzt schon 6 Monate.
Also ich habe jetzt vor 2 Wochen die erste 3 Staffeln Gotham durchgeguckt.
Du bist doch auch Vater, wie machst du das denn?
Ich habe die, was war denn da eigentlich? Ich weiß es gar nicht.
Du hattest Zeit gehabt.
Ich glaube, die Tochter war unterwegs, oder?
Ja,
Mädchentag, Mädchensamstag.
Ja.
So, und an so Mädchensamstag kann ich dann natürlich mal so eine Staffel eben durchgucken.
Ja,
manches ist halt nicht so interessant, manches kennt man, das gibst du so durch. Aber
was ich damit meine, ist,
mit den Büchern wäre natürlich interessant. Wir kommen aber vom Thema ab, weil der Adrian hat noch eine Frage.
Oh.
Vielleicht
hättest du eine Lösung. Jetzt bin ich tatsächlich überrascht, weil ich weiß gar nicht, was die beiden hinaus wollen.
Ja, bevor wir jetzt hier ewig über On-Demand-Services reden, ist halt die Sache, dass wir das mit Büchern aktuell nicht können, aufgrund der Gesetzeslage. Ja, dass es auch in Zukunft nicht leistbar sein wird, wenn wir nicht an einem bestimmten Punkt anfangen, jeden Autor, der neu publiziert, in eine Datenbank zu nehmen, wo das möglich ist. Das heißt, dieses ganze Public-Domain-Zeug ist dann halt einfach bei Google auf der Datenbank. 28 Millionen Bücher liegen dort und warten darauf, ja, dass sie was damit machen. Die Sache ist halt die, viele dieser Unternehmen arbeiten ja auf Unfall. Ja? So, ups, jetzt sind mir gerade 28 Millionen Bücher geleakt, sorry. Ja? So, und dann machst du es ganz einfach, dann sagst du, okay, jeder, der sich geschädigt fühlt, ja, der kann sich bei uns melden, der kriegt einen Stapel Papier, den muss er ausfüllen, damit er den Ausgleich bekommt.
So, das prüfen.
Und, genau. Ja. So, das heißt, wenn er einen Anspruch hat, dann prüfen wir den und das macht natürlich
keiner. Ist das dann nicht die umgekehrte Beweislast?
Ja, das ist doch aber häufig so. Ja? Wir haben es doch ganz, ganz häufig. Wir haben beim Facebook riesige Diskussionen gehabt, was mit dem Datenschutz ist.
Ja?
Wir haben beim Amazon riesige Diskussionen, was mit den Arbeitsbedingungen ist. Ja? Wir machen es aber einfach trotzdem, ja? Und gucken nachher, wie wir das ganze Ding wieder gerade
ist. Ja, immer so. Na, dann stelle ich jetzt mal die letzte Frage, weil wir schon bei echt 25 Minuten sind. Adrian, was ist für dich der ultimative Hack für ein papierminimiertes Leben? Worauf könntest du nicht verzichten, respektive was würdest du jedem Zuhörer empfehlen, was man auf jeden Fall braucht, aus deinen persönlichen Erfahrungen? Lass andere davon profitieren.
Viel wichtiger ist ja das, was man nicht braucht.
Oh, cool, guter Ansatz. Da kannst du jetzt aber viel auflisten.
Kann ich jetzt viel auflisten. Also das Wichtigste, was ich jedem empfehlen kann, das habe ich jetzt nicht, weil jeder ja anders arbeitet. Also ich kann jetzt keine Software oder Hardware oder einen Trick, den jeder anwenden sollte, weil jeder arbeitet anders. Enrico, weißt du, mit einem Post-its, das würde ich nie machen. Da weiß ich, dass das völlig ein Chaos endet, wo ich nicht mehr keinen Spaß mehr dran habe zu arbeiten. Das Tool, was ich allerdings am meisten nutze, was mir am meisten gebracht hat in der Hinsicht für Studium und für die Arbeit, ist tatsächlich einfach Evernote, weil ich damit eben multimedial, ob Fotos, ob Dokumente, ob abgescannte Handouts oder Bücher, Seiten und ähnliches, einfach teilen kann, einscannen kann. Ich kann damit bestens arbeiten, exportieren, importieren, alle anderen Services. Und damit kann ich auch super halt eben die Kombination schaffen zwischen Uni, zwischen Beruf und zwischen Privatleben.
Also du empfiehlst eben, weil du da einfach alles zusammen hast.
Genau, einfach einen zentralen Punkt haben, wo ich sammeln kann, wo ich ein Backup nochmal zusätzlich habe und wo ich von dem Punkt auch aus wieder streuen kann an andere, in digitaler Form oder auch zu Not ausdrucken kann.
Aber das Recht heutzutage ist ja nicht nur Sachen irgendwo reintun, dann hast du einen Datengrab, sondern du musst Sachen wiederfinden.
Genau.
Ganz wichtig. Viele Unternehmen haben tolle Intranets, die mal 20.000 Euro gekostet haben, da wird alles reingemüllt und wenn man sucht, Begriff nicht korrekt eingeht, findet man es nicht wieder.
Okay, eben. Einigen.
Genau.
Ja. Okay, vielen Dank.
Wir nennen keine Namen.
Wie sieht es mit dir aus, Merlin?
Ja, ich würde wahrscheinlich sogar noch mal einen Schritt zurückgehen und würde tatsächlich bei der Hardware anfangen, weil Software braucht man natürlich eine Hardware für, um die Software draufzuspielen. Und da würde ich sagen, ich natürlich als Apple-Nerd würde sagen, jeder braucht ein iPad.
Jetzt werden viele Zuhörer, die bei Google sind, Sturm laufen.
Und genau deswegen sage ich allgemein, würde ich sagen, dass ein Tablet wirklich was bringt, weil dann brauchst du nicht unbedingt ein super tolles Telefon.
Aber ihr musst das sagen, ich meine, das ist der iPad-Only-Mann.
Deswegen, aber im Großen und Ganzen reicht eigentlich, bin ich der Meinung, ein Tablet, wo man eine Tastatur und einen Stift benutzen kann, ähnlich wie beim iPad Pro mit dem Apple Pencil.
Da stimme ich dir auch zu, weil ich habe ja in meiner Arbeit als Coach auch teilweise das MacBook völlig zugelassen. Ich bin dann auch nur mit iPad rumgegangen. Ich muss aber auch ganz klar sagen, egal wie groß der Bildschirm ist, wenn ich diese Tastatur nicht da dran habe und die Hälfte vom Bildschirm wird mir weggenommen, finde ich das Arbeiten schwierig.
Ja.
Und weil man dann nicht so einfach Steuerung C, Steuerung V, was man so von der Tastatur kennt, und natürlich einen Stift. Ich meine, völlig egal, ob Apple, ob ein Dell-Tablet oder was weiß ich, ein Surface von Microsoft, scheißegal. Es gibt viele gute Modelle am Markt und jeder soll das nehmen, was einem beliebt. Aber was ich auch nur weitergeben kann, weil ich durfte mit Surface schon arbeiten. Ja,
geil.
Und mit dem iPad, also ich bin natürlich auch in der iPad-Welt angesiedelt, ne? es geht für mich vom Gefühl her, ich sag mal, wie sagt man das, der Flow, fluffiger,
smooth.
Es ist smooth einfach für mich, während ich gemerkt habe, es ist so schön Surface, du hast dann dein Windows 10 da drauf, hast da unten dein Logo, kannst da viel mit Windows machen, mach mal eben FTP-Programm hier gleich, um die Podcast-Episode hochzuladen auf dem iPad. Ja, ist schon wieder eine ganz andere Sache, aber es funktioniert.
Und das schon.
Ich finde es gut, auch als ich hier angereist bin mit der Bahn, alles bleibt da drin, du packst das kleine Ding aus, 13 Zoll Bildschirm, kannst du super mitarbeiten. Bin ich also bei dir, die Software ist egal, ne, wenn du die Hardware nicht hast, fehlt dir ja sowieso die Software.
Genau.
Also am Ende ist es ja völlig egal, welches Tablet du nutzt. Ne? Wenn du mit dem Dirk sprichst, der wird dir sagen, Surface Pro.
Der hat aber auch beides.
Top. Ne, natürlich hat er beides.
Ja.
Muss er ja.
Deswegen, die Firma ist letztlich egal.
Er macht ja diese OneNote-Geschichte
für jeden.
Das heißt, er muss beide Geräte da haben, genauso wie wir halt den dieses komische BlackBerry gekauft haben.
Genau,
Evernote auf Android, auf BlackBerry 10 und dann hier halt auf unserem iPhone noch zeigen können, kennen, wie es funktioniert und Fragen beantworten können.
Ich muss dich noch einmal unterbrechen.
Merlin ist weiter da, nicht?
Wolltest du noch was sagen?
Ja, also definitiv, was finde ich gerade in dieser Digitalisierung, papierloses Büro und so weiter auch wichtig ist, ist halt, dass dadurch nicht unbedingt die Möglichkeit verloren geht, dass man auch mit der Hand schreiben kann. Das ist halt eine ganz, ganz wichtige Sache, weil selbst wie Enrico jetzt zum Beispiel, der unbedingt Post-its braucht, ich habe mir jetzt letzte Woche irgendwann mal die tolle Post-its-App runtergeladen, weil ich irgendwo in irgendeinem kurzen Video von Enrico gesehen habe, dass er die aus seinem Handy hatte. Und darüber könnte man zum Beispiel auch Post-its machen, natürlich nicht so wie Enrico arbeitet. Da bräuchte man ein iPad Pro wahrscheinlich mal vier oder noch viel mehr. Aber letztendlich ist es halt klasse. Also man kann zum Beispiel mit Apps wie GoodNote oder OneNote oder was auch immer zum Beispiel auch Dokumente einscannen und die dann einfach mit der Hand, mit einem Stylus oder dergleichen komplett ausfüllen. Da muss man nicht immer irgendwas mit der Tastatur machen.
Das stimmt. Ich meine, es ist ja, wenn wir sind jetzt, stell dir vor, wir sind in einem Meeting. Wenn jetzt jeder von uns ein Endgerät, ohne Namen zu nennen, seiner Wahl dabei hätte, was man aufklappen kann, dann bauen wir ja erstmal eine virtuelle Mauer. Richtig?
Ja,
du absolut, weißt nicht, du hältst den Vortrag, Merlin, ich gucke dich gerade an und du weißt nicht, schicke ich meine E-Mails, spiele ich solitär oder was mache ich. Na, wenn ich ein Blatt Papier hier neben liegen habe, ist ja einfach so, ja, von der Etikette her, dann siehst du zwar, dass ich da vielleicht Kreuze drauf mal, weil ich kreativ bin, aber ich höre dir trotzdem zu.
Oder U-Boote malen.
Ja, oder was weiß ich. Ne? Aber ich finde, mit der zunehmenden Technik geht auch immer ein bisschen Etikette verloren. Das ist aber teilweise auch gewollt, weil sonst kannst du die Technik nicht nutzen.
Ja,
darf ich da mal reingrätschen?
Ja, bitte.
Wir haben das in den Beratungssettings ja auch immer. Ne? Das heißt, also, wie du sagst, wenn ich meinen Laptop hier aufmache, dann habe ich diese Silbermauer.
Ja.
Der Klient, der weiß nicht, was mache ich an meiner Seite des Computers. Das heißt, ich positioniere mich da so in die Richtung, Psychotherapeut. Ich sitze hinter der Couch und kratze auf dem Papier rum, sodass du glaubst, ich mache mir Notizen. Ja? Dabei male ich Männchen oder so. Jetzt ist natürlich dieses Handschreiben, ich meine, du kannst dein Tablet kannst du flach auf den
genau,
auf
das
den
ist Tisch der Vorteil. Legen, dann
und
Stift
und jeder kann daran teilhaben.
Ja? Auch wenn es keiner lesen kann.
Und trotzdem ist es so ein Konversationsstopper, weil das für dich, André, oder für den Merlin, eine völlig gewohnte Nummer ist. Ja? Diesen hellen Bildschirm vor sich zu haben und damit zu arbeiten. Man sollte auch mal auf den Gesprächspartner gucken, der das nicht jeden Tag benutzt, also diese Gewöhnung
nicht
hat.
Du hast mein iPhone vorhin umgedreht.
Diese Gewöhnung nicht hat. Und da ist Papier natürlich ein Medium, was sehr, sehr schön ist. Da gibt es diese wunderbaren Moleskine-Notizbücher und einen Stift vom Lifescribe 3. So, den benutze ich, schreibe auf Papier und alles, was ich da reinschreibe, ist aber direkt digital auf meinem Telefon.
Du hast das Gefühl, mit dem Papier, die Haptik?
Also, tatsächlich ist es nicht für mich, sondern für die Person am Tisch.
Ach so.
Ja? Also für mich ist es
psychologisch umgekehrt.
Genau.
Sozusagen.
Ja. Was wir halt wissen aus der Bildungswissenschaft ist, dass Leute in einem Beratungssetting sich eher öffnen, ja, wenn sie in einer vertrauten Umgebung sind.
Ja.
Und wir haben das tatsächlich, dass die Leute mit Papier immer noch am meisten arbeiten. Das haben sie in der Hand, ja. Kassenzettelpapier, Verpackungszeugpapier, sie lesen Bücher in Papier. Das ist halt
Papier. Sie schneiden sich an Papier.
Und es ist aber auch keine Ablenkung. Ja? Wenn du an deinem iPad vergisst, die Notifikation auszumachen, dann geht es die ganze Zeit bing, bing, bing. Deshalb habe ich dein Telefon vorhin umgedreht. Ja? Weil du verrückter Typ hast hier Notifikationen an. Das wird mich irre machen.
Ich habe sie nur auf Lautlos, weil ich da nicht drauf gucke,
aber,
wie du gesagt
hast. Blinken halt. Ja? Das ist halt so ein Ding. So diese ADHS-Menschen wie ich, die gucken dann immer hin. So, und dann habe ich vorhin tatsächlich in der Viertelstunde ganze zwei Sätze geschrieben. Ja? So, das ist so eine Sache, also wenn du weißt, du kannst dich nicht konzentrieren und bist von solchen blinke Sachen schnell abgelenkt, dann dreh das Ding um, ja? Mach die Notifikationen aus. Wo ich hin wollte ist, wenn jemand noch gar kein digitales Gerät hat, aus welchen Gründen auch immer, ja? iPad Pro meine ich jetzt in dieser Größenordnung, ja, ja. Hat doch jeder ein Telefon.
Ja, klar.
So. Und da ist es dann tatsächlich immer die Sache, die wir auch bei der, in der Gruppe Productivity in Tech immer anbringen. Da haben wir viele Leute, die mit Papier arbeiten und die da sehr glücklich verankert sind. Ja, die sagen, mein bestes To-Do-Tool ist Papier und Stift.
Ja, ja.
Mein bestes Projektmanagement-Tool ist das Bullet Journal,
aber das hat ja
was der Merlin für kleines Mädchenkram hält.
Ja. Aber ich mache mal eben einen Einwurf.
Du hattest, eine Sekunde, ja. Du hattest vorhin gefragt, dieser Tipp für die Leute, ja, dieser Hack, dieser ultimative Hack. Der ultimative Hack ist tatsächlich, dabei zu bleiben. Ja, wenn du dich entscheidest, Evernote und To-Do's zu nutzen, dann nutzt es ein Jahr lang, nutzt es zwei Jahre, hau das Zeug da rein und fang nicht an mittendrin. Oh, da gibt es so eine neue shiny App, ja, die verspricht mir so vieles mehr, dahin zu springen, weil du alles transferieren musst. Ja, ich weiß es ja, wir sind von Trello zu To-Do's gekommen. Ja. Es hat einen Monat gedauert, bis wir alles drin haben. Ja, das dauert zwei Monate, bis du verstehst, wie das System funktioniert. Im dritten Monat fängst du an, das ganze System zu hinterfragen und neu zu gestalten. Dann verlierst du drei Monate aus einem Jahr.
Man sagt ja nicht umsonst, never stop a running system.
Genau, das heißt, wenn du dich wohlfühlst mit Papier und Stift und weißt, du kannst dir die Zeit in der Woche freiräumen, alles zu digitalisieren und durchsuchbar zu machen, wie auch immer, ob du ein OCR drüber laufen lässt, ob du Evernote benutzt, ist ja völlig egal. Ja? Ob du das bei OneNote reinbringst und die Titel ordentlich vergibst. Wichtig ist halt, dass du alles findest und dass du dich nicht gezwungen fühlst, sondern einfach läufst, einfach rundläufst.
Wir sind ja auch nicht irgendwelche Fanatisten, die jetzt jeden irgendwie schaden wollen, die Papier benutzen.
Nein,
natürlich nicht. Ne? Aber es stimmt schon, man sollte das benutzen, womit man sich wohlfühlt. Es ist aber natürlich so, wir machen genau das, wenn was Neues, shiny da ist, testen wir das aus, aber das gehört auch beruflich mit dazu, ja, weil sonst kann man keine Empfehlung aussprechen, wenn man es nicht vorher ausprobiert hat und weiß, was einen erwartet. Okay, ja, dann danke ich euch für die
gerne.
Gemeinsame Zeit und die spontane, fast 40-minütige Aufnahme. Ich freue mich schon auf die Kommentare, liebe Zuhörer, ja, unter paperless-podcast.de in diesem Episoden-Special. Ich kann dir die Nummer noch nicht verraten. Vielleicht kriegt es keine Nummer. Es bleibt ein Special. Schreib mal rein. Da müsste dann auch im iTunes als Special stehen. Freuen wir uns auf jeden Fall über deine Kommentare und ansonsten würde ich einfach mal sagen, wir sind raus.
Wir sind raus.
Ciao.